Deine Worte will ich reden, Herr, denn du bist groß und du bist würdig. Wunderbar ist deine Lehre. Liebe Gemeinde, ich glaube, ich muss mal mit unserer Lobpreisleiterin ein ernstes Wort reden. Sie sucht Lieder aus, lässt sich davon leiten, okay. Aber wenn es dann gesungen wird, na, heute hat es eine Stelle gegeben, da habe ich gedacht, so, jetzt gehe ich ans Pult und sage Amen und dann war es das. Wenn ihr im Lobpreis aufgepasst habt, nicht nur Lieder gesungen, dann werdet ihr diesen Lobpreis in dieser Predigt wiederfinden. Eigentlich hätte ich nicht mehr predigen brauchen. Denn wir können das, was im Lobpreis gesungen wird, als eine Botschaft annehmen, wo ein Wechsel ist zwischen Gott und Mensch. Eine wunderbare, wertvolle Zeit, wo sich der Mensch Gott nähert, öffnet. Ja, und dann kommt das so wie heute, dass ich denke, ja, jetzt ist eigentlich alles gesagt. Na gut, ich werde euch trotzdem noch ein bisschen langweilen. Aber schön, dass ihr alle wieder hier seid, auch die gestern Nachmittag erst aus dem ökumenischen Gottesdienst hier aus dieser Kirche rausgegangen sind. Und erst recht die, die hier bei der Bestuhlung geholfen haben und auch dafür gesorgt haben, dass alles wieder an seinem Platz ist. Euch allen, die ihr zum Gelingen beigetragen habt, auch unser Pastor Slavischer, der die ganze Sache mit organisiert hat, der das vorbereitet hat, ich denke, das wissen wir alle nicht, welche Mühe und welche Arbeit dahinter steckt, so etwas in die Wege zu leiten, dass europaweit die frohe Botschaft aus dieser Kirche herausgeht. Und dafür dürfen wir Herrn Pastor Slavischer auch mal sehr dankbar sein. Auch Karl-Heinz Jahn an der Orgel, es hat wieder sich wunderbar angehört, die Orgel zu hören, auch heute wieder. Herzlichen Dank dafür, auch das Ordnerteam, das bereit war mitzumachen. Es war wunderbar, diese Zusammenkunft und auch mal zu sehen, wie diese Kirche wieder brechend voll ist. Das ist schon mal was Schönes, muss ich euch sagen. Also das ist kein Stolz, das ist nicht irgendwie um der Stühle willen, nein, das ist es nicht. Aber eine Kirche, die voll ist des Lobes Gottes und die empfangen will und auch empfängt und das in der Gemeinschaft mit anderen weltweit. Es ist ja für uns nicht gerade alltäglich, dass aus unserer Kirche ein Gottesdienst live im Fernsehen übertragen wird. Auch nicht, dass so viele Christen aus den verschiedensten Nationen und Kirchengemeinden hier zusammenkommen und draußen an den Bildschirmen europaweit Gottes Wort gehört wird. Aber auch die Menschen, die diese Gastfreundschaft von uns hier erleben dürfen. Im charismatischen Glaubensbereich wird ja die Ökumene oft so mit etwas Stirnrunzeln bis hin zur Ablehnung betrachtet. Weil die ja so ihre Eigenart haben. Ne? Die gucken nicht so genau hin, was die einzelnen Kirchen oder Gemeinden jetzt so als ihre Besonderheiten haben. Das sollte man doch aber tun, weil das ist doch irgendwo in der Schrift steht doch, dass so und so der Gottesdienst zu handhaben wäre und in einer gewissen Ordnung und das alles. Und da ist nun jeder verschieden. Ja, geht das denn, dass man dann einfach zusammenkommt in einem ökumenischen Gottesdienst, wenn man aus so vielen Richtungen kommt? Ihr Lieben, ich erlebe es immer wieder in den Sitzungen der Ökumene, mit welcher Hingabe auch in anderen Konfessionen Gott selbst durch Jesus Christus hoch erhoben wird und andächtig angebetet wird. Es ist sicherlich auch einmal gut zu wissen, was Ökumene wörtlich bedeutet. Ökumenische Bewegung, das ist der Dialog, das Gespräch und die Zusammenarbeit zwischen den christlichen Konfessionen, nicht mehr und nicht weniger. Es ist keine Religion. Sie sucht das Gemeinsame und vermeidet das Trennende. Und als wichtigste Grundlage gilt der Glaube an den dreieinigen Gott und Jesus als unser aller Erlöser von Sünde und Schuld. Und in diesem Sinne achtet auch einer den anderen. Und ich kann euch sagen, das klappt ganz gut. Die ökumenische Bewegung geht von der Basis, von den Gläubigen aus, nicht von den Kirchenführungen, die aber mehr und mehr auf die Beweggründe der Ökumene achten. Ich habe tiefgläubige Menschen erlebt und hüte mich davor, sie in irgendeiner Weise wegen ihrer Zugehörigkeit zu irgendeiner Kirche zu verurteilen. Und sie achten von sich aus auch sehr unsere Kirche. Manchmal habe ich den Eindruck, dass sie uns so ein bisschen beneiden, um unserer Freiheit willen, in unserer einfachen Art der direkten Anbetung. Jesus warnt eindringlich vor einem eigenmächtigen Urteilen, das allein Gottes Sache ist. In Matthäus 7, Vers 1 steht: Verurteile nicht andere, damit Gott nicht euch verurteilt. Ich jedenfalls bin immer wieder dankbar, in dieser unserer Kirche, das CZB, Fuß gefasst zu haben und deren Schrifttreue sich so unverfälscht in unserem Glaubensleben widerspiegelt. Und nicht wenige aus der Ökumene orientieren sich bereits an uns. Das alles habe ich jetzt nur mal gesagt, um euer Verständnis zur Ökumene zu wecken und auch dankbar zu sein, dass es diese Kirche mit ihren Tochtergemeinden gibt. Und das fand ich auch so toll, wie unser Bruder das heute früh von seiner Arbeit in Indien betont hat, wie wertvoll eben dieses Aufleben in dieser Gemeinde war und was er daraus profitiert und mitgenommen hat. Es gibt aber auch noch einen zweiten Grund, darüber zu reden, denn auch der christliche Glaube ist ja aufgepfropft auf den jüdischen Glauben. Nur, dass wir den Namen dessen tragen, der von Gott gesandt war, allen Menschen die Botschaft der Gnade Gottes zu geben, nämlich Jesus Christus. Das hatte Gott vor langer Zeit durch die Propheten angekündigt. Kannst du es als dein Verdienst ansehen, dass du hier in dieser Gemeinde der Gläubigen bist und nicht einer jüdischen, einer katholischen, einer orthodoxen Kirche angehörst? Das alles, dein ganzes Glaubensleben, hat seinen Grund in der unsagbaren Gnade Gottes. Und sein Erbarmen hat auch vor dir nicht Halt gemacht. Kein Grund zum Stolz sein, aber immer wieder ein Grund zum Danken. Verzeiht mir die lange Einleitung, aber ich bin in letzter Zeit öfter über die wunderbare Schönheit der Gnade Gottes gestolpert, welche mich dazu bewegte, diese Predigt zu halten. Und da bin ich auch schon an dem Text aus dem Brief, den Paulus an die Römer geschickt hat. Und da heißt es in Römer 3, die Verse 21 bis 24: Jetzt aber ist die Gerechtigkeit Gottes. Erinnert ihr euch an den Lobpreis? Jetzt aber ist die Gerechtigkeit Gottes, nämlich seine rettende Treue, offenbar geworden. Er hat einen Weg zum Leben eröffnet, der nicht über das Gesetz führt und doch in Übereinstimmung steht mit dem, was das Gesetz und die Propheten bezeugen. Dieser Weg besteht im Glauben, das heißt im Vertrauen auf das, was Gott durch Jesus Christus getan hat. Alle erfahren Gottes rettende Treue, die in diesem Glauben stehen. Es gibt keinen Unterschied. Alle sind schuldig geworden und haben die Herrlichkeit verloren, in der Gott den Menschen ursprünglich geschaffen hat. Ganz unverdient, aus reiner Gnade, lässt Gott sie vor seinem Urteil als gerecht bestehen, aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Ist Gott gerecht? Nein. Jedenfalls nicht, wie wir Gerechtigkeit verstehen. Ich stelle mir immer gerne so einen Gerichtssaal vor dabei, wenn es darum geht. Der Richter sitzt so etwas erhöht, rechts der anklagende Staatsanwalt, links der Verteidiger und der Angeklagte und mittig ist der Platz für die Zeugen. Nach der Anhörung aller Seiten fällt der Richter im Namen des Volkes, also in dessen Stellvertretung, das Urteil. Und da gibt es ein Strafgesetzbuch, das für alle Vergehen ein bestimmtes Strafmaß vorsieht, an das sich der Richter auch hält. Und auf Antrag der Staatsanwaltschaft oder der Verteidigung hat er den Spielraum und kann unter Berücksichtigung vorhandener Umstände sein Urteil sprechen. In keinem Fall kann er Gnade vor Recht ergehen lassen, einen Schuldigen freisprechen, das wäre ungerecht. Nein, Gott ist nicht gerecht, aber er hat die Macht, gnädig zu sein. Alle Menschen sind schuldig geworden und haben die Herrlichkeit verloren, die Gott den Menschen ursprünglich geschaffen hat, auch dich und mich. Wir singen immer gerne hier das Lied, in dem es dann heißt: Wir hätten Strafe und Tod verdient für unsere Sünde und Schuld, weil wir Gottes Vorgaben nicht erfüllen. Es gibt nur einen Grund, der Gott bewegt, einen anderen Weg der Gerechtigkeit zu gehen. Er liebt seine Geschöpfe so sehr, dass er sie nicht verloren gehen lassen will. Nur deshalb eröffnet er den Weg der rettenden Treue zu uns Menschen, die nicht über das Gesetz geht, sondern doch mit dem Gesetz übereinstimmt, indem er seinen Sohn für unsere Schuld eintreten lässt. Es gibt nur eine Voraussetzung für diesen Gnadenakt, dass der Täter an dieser Art Gerechtigkeit Gottes glaubt. Dann lautet das Gnadenurteil so: Ganz unverdient, aus reiner Gnade, lässt Gott sie vor seinem Urteil als gerecht bestehen, aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Gnade kann man sich nicht verdienen. Das widerspricht sich in dem Wort selbst. Aber annehmen darfst du Gnade. Alle erfahren Gottes rettende Treue, die in diesem Glauben stehen. Und hier gibt es keinen Unterschied. Auch nicht bei dem evangelischen Theologen oder bei dem katholischen Priester, auch nicht beim einfachen Kirchengänger in einer anderen christlichen Gemeinde oder Kirche. Auch nicht bei dir. Kein Unterschied. Aber jetzt ist die Gerechtigkeit Gottes, nämlich seine rettende Treue, offenbar geworden, gezeigt worden. Er hat einen Weg zum Leben eröffnet. Also ist Gott doch gerecht? Ja, er ist gerecht, auf seine Art. Ohne diese Rettung durch Jesu Liebestat am Kreuz wären wir alle der Sünde verfallen. So aber werden wir von ihr errettet. Das ist Gnade. Paulus ist jemand, der nicht müde wird, immer und immer wieder diese Gnade zu erklären. Allein im Römerbrief geschieht das sehr ausführlich 7-mal. Er ist für uns rachsüchtige Menschen so schwer zu verstehen, dass der allmächtige Gott zu solchen Liebesmitteln greift, um uns nicht in das Verderben rennen zu lassen. Da war einmal ein junger Mann, so Mitte 30, der über sein Schuldverhalten so verzweifelt war, dass er keinen Ausweg mehr sah. Er kam von der Schuld nicht los, sondern wurde jeden Tag erneut schuldig. Das konnte so nicht weitergehen. Alle Änderungsversuche endeten immer wieder im Chaos. Trotz bestem Willen, auch seiner Familie gegenüber, es war nicht mehr zum Aushalten. Da überfiel ihn eine unendliche Hoffnungslosigkeit und er fasste einen Entschluss. Täglich trainierte er mit seinem Auto eine Strecke, an der eine massive, uralte Eiche stand. Nach einigen Tagen hatte er es raus, so zu fahren, dass er an dieser Stelle 105 Stundenkilometer drauf hatte. Nach einer Nacht der Selbstvorwürfe war es dann soweit. Er wollte nicht mehr leben. Mit 105 Sachen gegen die Eiche, das müsste reichen. An diesem Morgen, die Geschwindigkeit war erreicht, konnte er aus unerfindlichen Grund das Lenkrad nicht nach rechts ziehen auf die Eiche zu. Es ging einfach nicht. Und so raste er an der Eiche vorbei. Er schrie in seinem Auto, verzweifelt zu Gott. Und damit kam er in seine Gnade. Völlig unverdient. Er hat überlebt. Aber die Eiche erwischte einen Blitzschlag. Sie hat keine Krone mehr. Und der riesige Stamm steht heute noch tot an dieser Stelle. Der junge Mann aber ist nun 40 Jahre älter und dient seinem Gott in dankbarer Treue für seine Errettung, weil Jesus stellvertretend für ihnићзбог die Strafe des Todes auf sich genommen hat. Welch eine Gnade! Gott liebt mich und dich auch. Wie sagt es Paulus in Römer 6, Vers 14? Die Sünde wird nicht Herr werden über euch, denn ihr lebt nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter seiner Gnade. Versteht ihr? Die Sünde hat als Gesetzfolge den Tod. Jesus als der Sohn Gottes ist mit seinem freiwilligen Tod stellvertretend für uns Sünder eingetreten. Der Verteidiger ist zum Richter gegangen und hat Freispruch beantragt, denn er selbst ist für den Sünder, für dich und für mich, ans Kreuz gegangen und hat alle Schuld auf sich genommen. Das Gesetz ist erfüllt. Ich bin Gott so dankbar, dass wir nicht mehr in der Zeit der Gesetzerfüllung leben, sondern in der Zeit seiner Gnade. Da konnte das Urteil aus der Gerechtigkeit Gottes nur lauten: Freispruch. Oder wie es auch in Römer 5, Vers 21 heißt: Wie die Sünde ihre Macht ausübte, indem sie den Tod brachte, so wird die Gnade ihre Macht ausüben, indem sie uns vor Gott bestehen lässt und zum ewigen Leben führt. Das verdanken wir Jesus Christus, unserem Herrn. Das werden auch am Mittwoch hier in der Kirche viele Menschen unserer Gemeinden vor Gott, dem Vater und vor aller Welt mit ihrer Taufe bezeugen, dass sie durch die Gnade Jesu Christi der Sünde gestorben sind, die keine Todesmacht mehr über sie hat, weil Jesus Christus selbst für sie gestorben ist. Deshalb dürfen sie leben und du auch, wie auch dieser errettete Mann, von dem ich euch berichtet habe. Niemals durch eigene Leistung, allein durch die Gnade Gottes, dürfen wir ein neues, ja, ein ewiges Leben führen. Wer will da noch ohne Gnade leben? Vergiss es dein Leben lang nie mehr. Die Gnade Gottes ist immer um ein Vielfaches größer als alle unsere Schuld. Das hat Bestand in alle Ewigkeit, denn Gott nimmt sein Gnadengeschenk nicht zurück und eine einmal ausgesprochene Berufung widerruft er nicht, wie es in Römer 11, Vers 29 heißt. Das gilt auch für dich und dein Leben. Ich schließe noch mit einer Schriftstelle der Weisheit, die an die Römer gerichtet ist. Oder auch an dich, an mich. Eine Weisheit, die dich angeht. Nimm es mit in deine Zukunft. Du könntest es brauchen, so wie ich es gebraucht habe. Römer 11, 33 bis 36. Wie unergründlich tief ist Gottes Reichtum, wie tief seine Weisheit und seine Voraussicht. Wie unerforschlich sind seine Gerichtsurteile, wie unbegreiflich seine Führungen. Denn wer hat die Gedanken des Herrn erkannt oder ist ein Ratgeber gewesen? Wer hat ihm je ein Geschenk gemacht, sodass er etwas dafür fordern könnte? Von Gott kommt alles. Durch Gott lebt alles. Zu Gott geht alles. Ihm gehört die Herrlichkeit für immer und ewig. Amen.